Beim Tabellenzweiten der zweiten Fußball-Bundesliga Hamburger SV gibt es einen Corona-Verdachtsfall, genau eine Woche nachdem die Mannschaft gegen Holstein Kiel gespielt hat und dort im Nachhinein 4 Corona-Fälle auftraten. Der HSV sagte vorsichtshalber das gestrige Nachmittagstraining ab. Das Spiel der Kieler war bereits verschoben, sowie weitere Begegnungen dieses 25. Spieltages. Nicht aber die Partie des Abends, bei der der FC St. Pauli den SC Paderborn empfing. Matthias Dröge hat das Spiel beobachtet.
Der beste Zweitliga-Club der Rückrunde hat verloren. St. Pauli unterliegt dem SC Paderborn verdient, weil er sich die Bälle im Prinzip selbst reinlegt an diesem Abend im Millerntor-Stadion. 7. Spielminute, super Pass von Paderborns Justwan in den Lauf von Führich und dessen Chip möchte Lawrence klären per Grätsche. Klappt nicht, der Ball landet im eigenen Tor. In der zweiten Hälfte war es ein Kopfballtreffer von Schonlau und da sah Stojanovic überhaupt nicht gut aus. Könnte sein, dass der Ball da unglücklich vor ihm aufgesprungen ist und er deswegen ein wenig irritiert war. Für St. Pauli eine Niederlage nach 6 ungeschlagenen Spielen in Folge und Paderborn endlich mal wieder mit einem Sieg.
In der Tabelle rückt Paderborn auf Rang 9 vor, der FC St. Pauli rutscht auf Rang 11 ab. Heute 21 Uhr ist dann das Achtelfinale Rückspiel von Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City. Gladbach geht allerdings mit der Bürde der 0:2 Niederlage vom Hinspiel in diese Partie. Armin Lehmann.
Es bedarf schon einer blühenden Fantasie, um an ein Weiterkommen der Borussia wirklich glauben zu können. 6 Pflichtspiele in Folge verloren, das Aus im DFB-Pokal und die nur noch kleine Chance auf Europapokalspiele in der nächsten Saison. Es gab schon fröhlichere Tage am Niederrhein. Dazu kommt der Gegner. Manchester City hat nicht nur das Hinspiel, übrigens auch in Budapest mit 2:0 gewonnen, sondern das Team von Pep Guardiola befindet sich seit Monaten in bestechender Form. Trotzdem. Auch dieses Duell muss erst einmal ausgefochten werden, ehe ein Sieger feststeht. It's done when it's done, so lautet ein britisches Sprichwort. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und irgendwo bleibt das wohl der winzige Strohhalm, an den sich Borussia Mönchengladbach noch klammern kann.
Kommende Woche beginnt die U21-Fußball-Europameisterschaft in Ungarn und Slowenien, beides Corona-Hochinzidenzgebiete. Die deutsche Mannschaft bestreitet ihre Gruppenspiele in Ungarn. Erster Gegner ist am 24. März der Gastgeber und der muss Corona-bedingt auf 3 Spieler verzichten. Mit welchem Team U21-Trainer Stefan Kunz zur EM reist, gab der DFB gestern bekannt. Die Planung war nicht so leicht. Warum dazu Marc Eschweiler?
Werden die Spieler von ihren Clubs freigegeben? Sind sie gesund und auch nicht in Quarantäne? Und welche Spieler will Joachim Löw für seine A11 haben? Am Ende des Fragenkatalogs steht eine interessante und durchaus auch schlagkräftige Truppe für die EM.
Wir haben es bis jetzt jedes Mal geschafft, mit einem guten Teamgeist und insgesamt einer sehr guten Stimmung dann auch klasse Leistungen abzurufen.
Zuletzt wurde zum Beispiel viel über die Einsatzzeiten von jungen Talenten in der Bundesliga diskutiert. Der aktuelle Kader zeigt das Gegenteil. Von den 23 nominierten Spielern kickt fast die Hälfte regelmäßig in der ersten Liga. Darunter Wolfsburgs Riedle Baku oder die beiden größten Überraschungen im Kader. Dortmunds Supertalent Youssoufa Moukoko könnte mit 16 Jahren der jüngste U21-Spieler aller Zeiten werden. Und Stuttgarts Matteo Klimowitz hat sich gegen Argentinien und für einen Nationenwechsel entschieden. Aber nicht nur deshalb lautet die Zielsetzung von Nationaltrainer Kunz.
Zunächst mal jetzt in der Gruppenphase Erster oder Zweiter zu werden, um das Final-Eight-Turnier zu erreichen, das ist das primäre Ziel.
Die Gegner zwischen dem 24. und 31. März heißen dann Niederlande, Ungarn und Rumänien. Die Endphase der EM mit den besten 8 Teams beginnt Ende Mai.
Im September wurde der iranische Ringer Navid Afkari hingerichtet. Er soll bei einer Demonstration einen Beamten erstochen haben. Der Aufschrei in der Sportwelt war groß. Selbst das IOC versuchte, die Hinrichtung Afkaris zu stoppen. Allerdings vergeblich. Daraufhin forderten viele Gruppierungen das Internationale Olympische Komitee auf, das iranische Olympische Komitee zu suspendieren. Bislang ohne Erfolg. Eine Organisation geht jetzt aber noch einen Schritt weiter, wie Raphael Späth berichtet.
United for Navid. So nennt sich eine Gruppierung aus AthletInnen und MenschenrechtlerInnen, die sich nach der Hinrichtung Navid Afkaris im September vergangenen Jahres geformt hat. Schon damals hatten sie das IOC dazu aufgefordert, das iranische Olympische Komitee zu suspendieren. Anfang März geht die Gruppe noch einen Schritt weiter. Sie schicken einen Brief an IOC-Präsident Thomas Bach, das Exekutivkomitee und die Athletenkommission. Darin eine Liste von Gründen, warum das iranische NOK suspendiert werden sollte. Grundlage hierfür sei nach Einschätzung der Gruppe der Artikel 27 der Olympischen Charta. Darin steht:
Die Aufgabe eines nationalen Olympischen Komitees besteht darin, gegen jegliche Form von Diskriminierung oder Gewalt im Sport vorzugehen.
Die Realität, die United for Navid im Brief an das IOC beschreibt, sieht anders aus. In einer beigefügten Liste erklären sich 10 ehemalige und aktive AthletInnen bereit, gegen das iranische NOK auszusagen. Unter den Namen wird detailliert aufgeführt, mit welchen Repressalien sie während ihrer aktiven Laufbahn zu kämpfen hatten. Das NOK habe viele Profis dazu gezwungen, bei Wettkämpfen nicht gegen israelische AthletInnen anzutreten, da der Iran Israel nicht als legitimen Staat anerkennt. Dazu behaupten einige SportlerInnen, vom iranischen Olympischen Komitee aufgrund von Religion, Geschlecht oder Behinderung diskriminiert worden zu sein. Bei Beschwerden wurden die AthletInnen zunächst suspendiert, einige von ihnen nach weiteren Verstößen sogar vom Regime inhaftiert und gefoltert. Viele der AthletInnen leben inzwischen im Exil, aus Angst vor weiteren Repressalien. Eine Reaktion des Internationalen Olympischen Komitees auf den Brief lässt noch immer auf sich warten. Auf Deutschlandfunk-Anfrage verweist das IOC am Freitag lediglich auf eine Pressekonferenz von Sprecher Mark Adams, der nach der Exekutivsitzung gesteht:
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir den Brief erhalten haben, glaube aber schon. Natürlich wird das in naher Zukunft diskutiert werden, auf der Exekutivsitzung heute war es aber kein Thema. Aber ich kann Ihnen versichern, man wird sich mit diesem Thema auseinandersetzen.
Trust us, it will be dealt with. Die Organisation United for Navid bestätigt indes dem Deutschlandfunk, dass man schon bald einen zweiten Brief an das Internationale Olympische Komitee senden will. Diese erste Liste sei nur die Spitze des Eisbergs. Es gäbe Dutzende weitere SportlerInnen, die bereit wären, gegen das iranische Olympische Komitee auszusagen.